Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Was einer Gemeinde sagen, die einem am Herzen liegt, mit der man freundschaftlich verbunden ist, bei der so vieles gut läuft? Vor dieser Aufgabe, vor diesem Problem stand der Apostel Paulus im ersten Jahrhundert. Die von ihm gegründete Gemeinde in Philippi stand fest im Glauben, beteiligte sich eifrig an der Kollekte für andere Gemeinden, versorgte sogar Paulus, der zu der Zeit im Gefängnis saß. Der Vergleichspunkt, um das gleich klarzustellen, bin nicht ich und Paulus, das wäre sehr vermessen. Ich sitze auch zum Glück nicht im Gefängnis. Der Vergleichspunkt ist die Christusgemeinde Barmbek Nord und die Gemeinde damals in Philippi. Paulus fand Worte, um den bestehenden Glauben zu festigen und zu erweitern, um die Erkenntnis Gottes zu vertiefen. Welche Erkenntnisse ergeben sich für unsere Gemeinde aus diesem Brief? Welche Impulse waren damals und heute wichtig? Ausgangspunkt ist für mich die Frage nach einer Jesuskultur. Diesen Begriff habe ich, als Matten mich gedrängt hatte, jetzt endlich ein Thema für die Predigt festzusetzen, einfach schnell gewählt. Später habe ich dann erfahren, dass es auch so eine Initiative von der Bethel Church gibt, die sehr, sehr viele Musikalben rausbringt, die Jesus Culture heißt. Da beziehe ich mich jetzt nicht drauf. Das ist, also vielleicht haben die ähnliche Gedanken wie ich auch gehabt oder andersrum, ich wie die. Aber genau, also die Frage ist, wie könnte eine Kultur aussehen, die von Jesus geprägt ist? Und damit komme ich dann zur ersten Frage, was ist Kultur eigentlich? Und ich bin Theologe, da beschäftigt man sich viel mit alten Schriften und unter anderem auch Latein, deswegen kurze Wortherkunft, leitet sich vom lateinischen Collere ab und es bedeutet ursprünglich so beackern, Ackerbau betreiben, aber dann später auch verehren. Und wir bleiben also eine Woche nach Erntedank nochmal bei der Landwirtschaft, das ist mir als Bauerssohn auch sehr sympathisch. Und der Begriff Kultur wird heute sehr unterschiedlich verwendet, meistens für was der Mensch schafft. Im Gegensatzpaar zum Beispiel Kultur oder Natur, also das, was ursprünglich da war und was der Mensch dann daraus gemacht hat. Wenn Kultur also was ist, was der Mensch ausübt und schafft, wie kommt dann Jesus mit hinein, der ja Gott ist? Und damit sind wir schon mitten im Text, den ich heute auslegen möchte, Philipper 2, 1 bis 13. Hier wird Jesus Christus als Gott und als Mensch beschrieben. Vor allem die Wechselwirkung, das Zusammenarbeiten von Gott und Mensch und die dabei entstehende Kultur steht im Zentrum. Was also lief damals gut in der Gemeinde in Philippi? Wir lesen in den Versen 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder achte nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Also das ist eine wunderbare Beschreibung einer Gemeindesituation, die man sich nur wünschen kann. Paulus knüpft hier an Dinge an, die schon sehr, sehr gut laufen und gibt Anregungen, wie das Bestehende noch besser aufgestellt werden kann. Wie gesagt, besser kann man sich es eigentlich nicht wünschen. Aber ich würde behaupten, wir sind erst ein bisschen über ein halbes Jahr hier, aber ich würde behaupten, in der Christusgemeinde gibt es auch allerhand Positives zu berichten. Von Christen, die auf das sehen, was dem anderen dient, die herzliche Liebe üben. Ich denke da etwa an unseren Hauskreis. Wir haben eines Abends spontan uns in alte Klamotten geschmissen und haben die Wohnung von Sonja gestrichen und manche hatten da vielleicht das erste Mal einen Pinsel in der Hand. Oder an die Arbeit am Montag am Spielplatz und mittwochs in der Unterkunft, wo ich auch mit dabei bin, wo wir versuchen, Gottes Liebe in diese Orte zu tragen und das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Menschen zu verbessern. Oder in den Alpha-Glaubenskurs, der gerade stattfindet, jeden Donnerstagabend, bei dem reihum verschiedene Hauskreise zusammen kochen, um die anstehende Arbeit untereinander aufzuteilen und gleichzeitig den Menschen, die eben ganz neu vom christlichen Glauben berührt werden sollen, zu dienen. Sind wir in der Christusgemeinde Barmbek Nord also einfach bessere Menschen, ausgestattet mit unbändiger Helferfreude? Nein. Paulus macht deutlich, wer das Vorbild, aber auch die Ermöglichung für solches Handeln, für eine solche Glaubenskultur ist. Jesus Christus. Paulus schreibt in Vers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann überliefert er einen Text, ich werde ihn gleich noch mal im Ganzen vorlesen, der zu den ältesten Liedern der Christenheit gehört. Dieser sogenannte Christushymnus ist ganz dicht formuliert und bietet so viele gute Gedanken, dass ich im Folgenden nur einige ganz kleine Anregungen daraus aufnehmen werde. Ich lade euch aber ein, diesen Hymnus mal im Ganzen öfter zu lesen, über ihn zu beten, in die Anbetung zu kommen und Gott die Ehre zu geben für das, was er ist und was er Wundervolles getan hat. Ich lese den Text einmal ganz. Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, was können wir von diesem dichten Text über eine von Jesus Christus geprägte Kultur lernen? Die vorher beschriebenen Eigenschaften der Christen in Philippi, zu denen Trost, herzliche Liebe, Demut, Eintracht und anderes zählten, sind im Wesen Gottes angelegt. Gott ist in seinem Innersten, in seinem Herzen, voller Liebe und Barmherzigkeit, aber auch voller Heiligkeit und Herrlichkeit. Alle diese Eigenschaften teilt Gott zunächst in der Trinität von Vater, Sohn und Heiligen Geist mit. Ihr Verhältnis zueinander kann wie ein Tanz beschrieben werden, in dem sich jeder am anderen erfreut, von ihm gerne geführt wird und sich gegenseitig liebt. In der Folge teilt aber Gott diese Eigenschaften auch mit den Menschen mit, die er liebt. In Vers 6 lesen wir, Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Nicht wie auf einer unrechtmäßig erworbenen Beute sitzt Jesus, der Gott ist, sondern freigebig möchte er austeilen von dem Schatz, den er besitzt. Er möchte seine Eigenschaften, seine Nähe mit uns Menschen teilen. In Vers 7 und 8 heißt es, Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst. Auch dies ist im innersten Wesen Gottes angelegt, dass er sich all seiner Pracht entledigt, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Schon in den ersten Kapiteln der Bibel zeigt sich Gott von dieser Seite. Zuerst schafft er mit seinem bloßen Wort das Licht, die Erde und alle Planeten, alle Tiere, Vögel, Fische und den Menschen. Und nur ganz kurze Zeit später wandelt er in der Abendkühle im Garten Eden, beginnt ein Gespräch mit dem Menschen und will ihn als Gegenüber. Er sucht nach dem Menschen, ist interessiert an ihm. Der allmächtige Schöpfer möchte seine Macht mit den Menschen teilen. Dieser Wesenszug Gottes findet sich an vielen weiteren Stellen in der Bibel. Und genau dieses Wesen Gottes ist am besten sichtbar in Jesus Christus. In Vers 8 heißt es, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Das Wort erniedrigen tauchte schon in Vers 3 auf, dort allerdings als Nomen, Demut. Beide Wörter sind vom gleichen griechischen Stamm gebildet. Die selbstlose Orientierung an dem anderen, so wird hier deutlich, ist keine Tugend, die der Mensch von sich aus lernen kann oder zu der er erst hinerzogen wird. Vielmehr wird sie nur durch Jesus, der den Weg der Demut selber gegangen ist, wie hier in dem Lied beschrieben, ermöglicht. Nur durch ihn können wir demütig werden und eine Kultur der gegenseitigen Höherachtung gestalten. Die erste Hälfte des Hymnus endet am Zentrum jeder wirklich christlichen Kultur, am Kreuz. Er ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Als ich das erste Mal hier in diesen Raum kam, fiel mein Blick sofort auf dieses Kreuz aus Glas. Durch dieses Kreuz blicken wir aus dem Gottesdienstraum hinaus auf die Fuhle, in den Stadtteil nach Barmbek. Und für mich ist das ein tiefes Gleichnis. Durch das Kreuz, gleichsam mit den Augen Jesu, schauen wir als Gemeinde hinaus auf den Stadtteil. Welche Not sehen wir hier? Welches Leid sollen wir hier tragen? Jesus hat uns gedient. Er hat am Kreuz all unsere Schuld getragen. Und daher sind wir nun frei, den Menschen hier zu dienen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Hymnus. Nachdem Jesus all seine Pracht und himmlische Herrlichkeit aufgab, sich entleerte und erniedrigte, nachdem er sogar den schändlichsten Tod gestorben ist, folgt hier der Umschwung. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. In der hier beschriebenen Tat sehen wir wiederum tief hinein in Gottes Herz. Gott der Vater erhöht Jesus, wörtlicher noch, er übererhöht Jesus und gibt ihm seinen eigenen Namen. Damit gewährt Gott Anteil an seinem Wesen, da der Name sein innerstes Wesen offenlegt. Im Alten Testament wird Gott vor allem als Herr angerufen und bezeichnet. Im Neuen Testament wird nun genau diese Bezeichnung für Jesus Christus benutzt. Die Namensübertragung wird in diesem Hymnus besungen. In Vers 11 heißt es, alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Spannend beim, ich habe mich auch viel mit dem griechischen Text beschäftigt, irgendwas muss man als Theologe dann tatsächlich auch in den 6 Jahren Studium machen. Spannend ist hier ein Wort, welches im Griechischen, also was im Deutschen mit gegeben übersetzt wird. Im griechischen Original, also in Vers 9, genau. Im griechischen Original steht hier ein Wort, welches verwandt ist mit dem bekannteren Nomen Charisma. Die Übergabe von Eigenschaften Gottes an Jesus wird also als charismatische Tätigkeit beschrieben. Und wie vorhin gesagt, lässt Gott uns an seinen Eigenschaften teilhaben. Was also bedeutet eine charismatische Kultur? Charismatisch bedeutet, sich gerne von Gott beschenken lassen, seine Geschenke gerne annehmen und gebrauchen. Die Traditionslinie vom Alten Testament zum Neuen Testament und hin zu uns kann uns auch etwas lehren über die Kultur in einer Gemeinde. Paulus verwendet mit dem Christushymnus ein geprägtes Glaubenslied und stellt sich damit bewusst in eine Traditionslinie. Auch wir in der Christusgemeinde Barmbek-Nord stehen, ob bewusst oder unbewusst, in bestimmten Traditionen. Eine große Wolke von Zeugen, die Schar derer, die Jesus um sich sammelt und die sich zu ihm als ihrem Herrn bekennen, ging uns voraus. Um diese Tradition zu wissen, ist wichtiger Teil der Kultur einer Gemeinde. Immer wieder haben Menschen sich neu anstecken lassen von der befreienden Botschaft von Gott. Dies fängt auch schon im Alten Testament an. Ich denke etwa an den Propheten Elia, der gegen Fremdgötterkult im 9. Jahrhundert vorgegangen ist, gegen die Anfeindung von allen anderen Menschen zu der Zeit. Also 9. Jahrhundert vor Christus, genau. Oder den mutigen König Joschia im 7. Jahrhundert vor Christus. Weitere Gestalten der Kirchengeschichte könnten genannt werden, etwa Gregor von Nazianz, der die Göttlichkeit Jesu gegen philosophische Anfeindungen im 4. Jahrhundert nach Christus verteidigte. Er wird heutzutage von der orthodoxen Kirche vor allem als Kirchenlehrer verehrt. Und natürlich auch Martin Luther und die Reformation, deren 500-jähriges Geschichte wir nächstes Jahr feiern. Für mein Examen habe ich gerade Kirchengeschichte gelernt, also ich könnte noch alle an weitere Beispiele nennen. Aber entscheidend an diesen Menschen ist, dass sie teilnehmen wollen an der Bewegung Gottes hin zu den Menschen. Sie ließen sich von Jesus begeistern und dies nahm sehr verschiedene Formen an. So vielseitig wie Gottes Zuwendung zu den Menschen ist, so vielfältig sind die Reaktionen darauf, ist die Kultur einer konkreten Gemeinde unterschiedlich. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich im Verlauf meines Glaubenslebens und vor allem auch im Verlauf meines Studiums dann eben schon sehr verschiedene Kulturen, Glaubenskulturen kennenlernen durfte. Dass ich wissen darf, dass Gottes Reichtum sich auch darin ausdrückt, ganz verschiedene Gemeinden zu bauen. Ich möchte ein kurzes Beispiel geben, eine Kultur, in der Gottes Heiligkeit, seine Macht und Herrlichkeit besonders spürbar wird, ist die Gemeinschaft der orientalischen Christen, der syrisch-orthodoxen. Wir kennen sie hauptsächlich dadurch, dass sie momentan sehr viel aus Syrien, aus Iran, Irak fliehen müssen. Und ich hatte das Glück, dass ich sie bei einer Studienreise in Indien kennenlernen durfte, wo eine sehr große Gemeinschaft von ihnen lebt. In feierlichen Gewändern, mit zahlreichen Schellen und Zimbeln ausgestattet und mit üppigem Weihrauch feiern sie stundenlang, und das im Stehen, mit Gesängen und Gebeten Gott. Der Kontrast zu unserem Hauskreis, wo wir gemütlich im Kreis sitzen, könnte kaum größer sein. Und doch ist es der eine Gott, der auf verschiedene Weise eine Glaubenskultur mit seinen Kindern baut. Viele weitere spannende Beobachtungen könnten noch aus dem Hymnus gezogen werden. Wie gesagt, ich lade euch ein, in Ruhe zu Hause das nochmal nachzulesen. Ich gehe aber weiter zu den letzten beiden Versen, die nun wieder von Paulus stammen. Wie hat Paulus diesen Hymnus für seine Argumentation genutzt? In den Versen 12 und 13 heißt es: Schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Schafft, dass ihr selig werdet. Das klingt zunächst nach Ärmel hoch. Nun kann endlich losgelegt werden. Gott hat in Jesus Christus allerhand Gutes getan. Nun ist der Mensch wohl alleine dran. Doch auch hier wird der Mensch nicht alleine gelassen. Gott ist es, der wirkt. Wörtlich steht hier, Gott ist die Energie dafür. Zusammen mit ihm, zusammen mit Jesus darf ich tätig sein. Mit ihm zusammen arbeiten in meinem Leben und für das Leben von anderen. Gott schafft das Wollen und Vollbringen. Doch er will es nicht ohne uns tun. Dies führt zu Furcht und Zittern. Furcht ist in der Tat ein heikles Thema in der Kultur einer Gemeinde. Viel zu schnell werden Menschen eingeschüchtert, wird Druck aufgebaut, werden Menschen ausgenutzt und dies auch noch als Dienst an der Gemeinschaft und an Gott beschönigt. Dies habe ich in dieser Gemeinde nicht erlebt. Und ich vermute, dass dies auch daran liegt, dass klar ist, wer wirklich zu fürchten ist, Gott. Die Ehrfurcht vor Jesus vertreibt die Angst in der Welt. Und wenn ich doch Angst habe, so fliehe ich zu Jesus, fürchte nur ihn und setze meine Hoffnung auf ihn. Dann entsteht eine angstfreie Kultur untereinander, eine ehrfürchtige Anbetung miteinander. Ich habe anhand der Verse aus Philipper 2 versucht nachzuzeichnen, wie eine von Jesus geprägte Kultur aussehen könnte, wie sich das in einer konkreten Gemeinde auswirkt. Ich fasse noch mal einige Punkte zusammen. In einer solchen von Jesus geprägten Kultur hält nicht jeder krampfhaft an dem fest, was er bisher erreicht hat, sondern nimmt Anteil an Gottes Bewegung, sich zu verschenken und dadurch erhöht zu werden. Eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung entsteht, in der einer den anderen höher achtet als sich selbst. Die Kultur ist auf das Kreuz ausgerichtet und denkt vom Kreuz her. Sie ist charismatisch, da sie sich von Gott beschenken lässt und diese Geschenke auch weitergibt. Sie ist dankbar für die Tradition, in der sie steht, und für die verschiedenen Ausprägungen der einen Kirche Jesu Christi. Vor allem aber, sie wird hineingenommen in die Aktivität Gottes, lässt sich begeistern von Gottes Energie, ist mit ihm zusammen tätig. In einem Bild möchte ich nochmal zurückgehen an den Anfang, die ursprüngliche Bedeutung von Kultur als Ackerbau noch einmal aufnehmen. Gott, der Schöpfer aller Dinge, Jesus Christus, der Erlöser und der Heilige Geist, die Kraft Gottes in uns, könnten natürlich auch alles alleine machen. Im Bild der Landwirtschaft, sie könnten alleine den Acker pflügen, aussäen, düngen und das Unkraut beseitigen und zum Ende hin ernten. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind weniger, heißt es in Lukas 10. Aber Gott könnte dennoch alleine handeln, er könnte es alles für sich machen. Doch der Herr der Ernte möchte Mitarbeiter haben, möchte Menschen als seine Erntehelfer einstellen, jedem seinen Platz zuweisen und so an der Kultur mitarbeiten lassen. Ich schließe mit Philipper 4, also zwei Kapitel weiter, in dessen Ende der traditionelle Kanzelsegen steht, der in der Kultur, aus der ich ursprünglich komme, in vielen Kirchen die Predigt beschließt. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.